Predige heute Morgen über die Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 3 bis 11. Diesen Aposteln erwies sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als lebendig, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, von Jerusalem nicht zu weichen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen: Euch gebührt es nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater nach seiner eigenen Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er dies gesprochen hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, sodass er ihren Blicken entschwand. Und als sie zum Himmel aufschauten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sagten: Ihr galiläischen Männer, was steht ihr da und blickt zum Himmel auf? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel emporgehoben worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Ich weiß nicht, wie Sie über einen Gottesbeweis nachdenken oder denken. Gibt es sowas? Gibt es das nicht? Es gab einen bekannten deutschen Philosophen, Kant, der versuchte mal einen neuen Gottesbeweis, einen moralischen Gottesbeweis herzustellen, indem er sagte: Es gibt ja Leute, die Gerechtigkeit üben, aber ihr Leben verläuft nicht so, dass sie Lohn dafür empfangen. Andere leben so, dass man denkt, es taugt nicht viel, aber es geht ihnen gut. Und da braucht es ja irgendwo einen gerechten Ausgleich für diese Dinge. Der wird in der Ewigkeit stattfinden durch Gott. Also eine Art moralischer Gottesbeweis. Er ist nötig, um Gerechtigkeit auszugleichen, war seine Meinung. Ich denke, Gott lässt sich nicht beweisen, weil sich nur etwas beweisen lässt, was verfügbar ist. Und Gott ist unverfügbar. Aber es gibt natürlich viele Hinweise auf Gott in der Natur, zum Beispiel die Naturgesetze. Oder nehmen Sie nur einen Grashalm. Wer von uns kann einen Grashalm herstellen? Nachmachen können wir ihn. Aber er wird nicht wachsen können, weil keiner von uns Leben schaffen kann. Hinter allem steckt eine hohe Intelligenz, eine großartige Energie und Kreativität. Alles Hinweise auf Gott. Wie ist das bei Jesus? Gibt es da auch Hinweise? Gibt es da Beweise? Hier ist die Rede von Beweisen. Damals gab es eine Zeugenliste, können Sie nachlesen, 1. Korinther 15, Abvers 3. Wem Jesus alles erschienen ist. Da werden die namentlich erwähnt, sind allerdings nur Männer, obwohl Jesus ja zuerst Frauen erschienen ist. Aber die hatten damals in dieser Zeugenfähigkeit noch nicht das volle Gewicht. Später gab es einen jüdischen Schriftsteller und Philosophen, den Josephus, der einmal etwas von Jesus geschrieben hat und von dieser Sekte der Nazoräer, der überall widersprochen würde. Da wird also Jesus auch einmal außerhalb eines biblischen Zeugnisses erwähnt. Allerdings sagt das ja noch nichts über seine Bedeutung. 40 Tage nach Ostern erschien er seinen Freunden. 40 in der Bibel ist ja die Zahl der Erprobung, der Bewährung. Nach 40 fängt meistens etwas Neues an. Klar, nach einer Bewährung kann es jetzt weitergehen. 50 ist dann die Zahl der Gemeinschaft, kommt dann an Pfingsten, wo der erhöhte Herr mit seiner Gemeinde durch den Heiligen Geist vereint wird. Jesus kündigt hier die Taufe mit dem Heiligen Geist an. Der Heilige Geist war zwar schon da, aber er war unbekannt. Ja, so wie die Atomkraft war schon immer da, aber erst im Laufe der letzten 50 Jahre, sage ich mal, wurde sie bekannt und eingesetzt. So gab es den Heiligen Geist schon immer, auch im Alten Testament, aber er war nicht persönlich bekannt. Sondern Jesus sagte, dass er ihn senden würde und das wäre etwas ganz Neues für sie. Noch einen kleinen Hinweis zum theologischen Verstehen. Der Heilige Geist ist eine Person und Im Alten Testament taucht der Geist Gottes schon auf, der natürlich auch heilig ist. Insofern heißt er dort auch manchmal der Heilige Geist. Aber das ist mehr eine Art Kraftwirkung Gottes, eine Kraftwirkung der Gottheit, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das beste Beispiel dafür ist immer noch dieser Elia, der seinen Nachfolger Elisa verabschiedete, ehe er mit einer himmlischen Kutsche abgeholt wurde in die Ewigkeit. Auch schon so eine Art vorgezogene Himmelfahrt im Alten Testament. Und der Elisa, sein Nachfolger, hatte den Wunsch, er hätte gerne doppelt so viel Geist Gottes, wie der Elia hatte. Sein Wunsch wurde erhört, deshalb ist er der Prophet, der am meisten Wunder getan hat im Alten Testament. Aber da merken Sie schon den Unterschied, ich kann nicht doppelt so viel Geist Gottes haben wie Sie, weil der Heilige Geist eine Person ist. Und wenn Sie heute Morgen hier irgendwo auf einem Platz sitzen, dann gibt es Sie eben nur einmal. Und ich kann nicht sagen, kommen Sie doch noch mal rein, es wäre schön. Das wäre dann großartig, noch so was Zweites. Das geht nicht. Der Heilige Geist ist eine Person und die habe ich, sobald ich wiedergeboren bin. Das ist jetzt eine wichtige Frage. Geistestaufe, was beinhaltet das? In der Bibel gibt es ja die Wassertaufe und die Geistestaufe. Beides ist wichtig, aber nötig ist nur die Geistestaufe. Die Wassertaufe ist ein äußeres Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott. Die Geistestaufe ist eine innere Notwendigkeit, denn sonst würde ich wirklich nicht zu Gott gehören. Wann empfange ich sie? Ich empfange sie in dem Moment, in dem ich ein Kind Gottes werde. Und das steht ja Johannes 1, Vers 12 beschrieben, wie viele Jesus Christus aufnahm in ihr Leben, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, mein Teil ist, ich kann Jesus aufnehmen im Gebet. Gottes Teil ist, dass er wirklich kommt und mit ihm kommt der Heilige Geist. Denn nach Römer 8, Vers 15 ist das der Geist der Sohnschaft oder man könnte auch sagen der Geist der Kindschaft. Also jeder Christ, der wirklich Christ ist, hat den Heiligen Geist. Und die Frage ist, was hat er noch? Er hat damit den Geist des Gebetes, Galater 4, Vers 6. In diesem Geist rufen wir, Abba, lieber Vater. Das heißt, wir fangen an, in ganz anderer Weise zu beten als vorher. Außerdem haben wir die Glaubensgewissheit. Jeder Christ sollte Glaubensgewissheit haben. Ich gehöre zu Christus, ich habe ewiges Leben. Zumindest sollte diese Gewissheit einmal auftauchen in seinem Leben. Ein kleiner seelsorgerlicher Hinweis, Leute, die neigen zu Depressionen, denen verschwindet während der Phase der Depression oft auch die Glaubensgewissheit. Das heißt nicht, dass sie nicht mehr haben, nur das Gefühl sagt, du gehörst nicht mehr dazu. Dann muss eben der Verstand sagen, nein, Römer 8, Vers 16 steht, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ich gehöre natürlich dazu, auch wenn mein Gefühl mir das Gegenteil sagt. Also, Gewissheit der Kindschaft Gottes. Römer 8, Vers 14 steht etwas über Leitung, Führung, welche der Geist Gottes leitet. Die sind Gottes Kinder. Und das ist eine schöne Erfahrung, dass Gott führt. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Liebe Gottes heißt immer Agape. Das ist eine Form der Liebe, die Sie und ich nicht von Geburt an haben. Auch wenn wir freundlich sind zu anderen, ist das noch nicht die Liebe Gottes, sondern die wird uns erst durch den Heiligen Geist verliehen, aber dann kann sie weiterwirken. Durch den Heiligen Geist haben wir Geistesgaben und jetzt kommt ein relativ einfacher Hinweis. Die liegen meistens in der Nähe der natürlichen Begabungen. Ja, ich würde zum Beispiel von mir jetzt sagen, dass ich die Gabe der Lehre habe. Das heißt, ich kann Dinge verständlich und klar darstellen, aber als ich noch kein Christ war, habe ich auch schon Freude daran gehabt, Dinge zu definieren und zu beschreiben. Das heißt, es liegt praktisch in einer Richtung. Und insofern könnten Sie überlegen, welche Geistesgabe hat Gott Ihnen gegeben, um sie zur Ehre Gottes einzusetzen. Sie können aber auch schon fragen, was hat mir auch früher schon Spaß gemacht? Wo liegen meine Begabungen? Und ich denke, dass das ziemlich in einer Richtung sein wird. Der Unterschied ist nur, dass jetzt diese Geistesgabe zur Ehre Gottes eingesetzt wird, während es vorher zu ihrer eigenen Ehre im Einsatz war. Ja, dann sind wir natürlich mit der Frucht des Geistes ausgestattet. Das ist Liebe, Freude und Friede. Das heißt Dinge, die sich als Wesenszüge entfalten können im Leben. Und wir sind zu einem Dienst beauftragt, denn der Name Christ heißt ja der Gesalbte. Und gesalbt werden wir immer zu einem Dienst, und zwar zu einem Zeugendienst. Die erste Frage war also jetzt die, was empfangen wir durch die Geistestaufe? Das war eigentlich sehr viel, diese Gotteskindschaft, die Gewissheit, neuer Gebetszugang, auch die Leitung Gottes, die Liebe Gottes im Herzen, die auch anfängt, unser Wesen zu prägen. Und wir sind gesalbt zum Dienst und haben eben diese Geistesgaben, die wir einsetzen können. Jetzt ist die Frage, Sie würden hier Zeugen werden für Jesus, wenn Sie den Heiligen Geist empfangen. Die Frage, was können Sie bezeugen von Jesus in Ihrem Leben? Zeugendienst ist ja wichtig, um die Wahrheit zu finden. Und da gibt es Knallzeugen und Augenzeugen. Knallzeugen sind Leute, die nichts mitgekriegt haben, die haben nur gehört, oh, es hat geknallt, und schauen hin und sehen, was jetzt passiert. Die können dann vom Hörensagen erzählen, was gewesen ist. Aber das sind keine richtigen Zeugen. Während richtige Zeugen, die können sagen, das haben wir gesehen, erlebt, das können wir bestätigen. Das wäre die Frage, was können Sie als Zeuge über Jesus sagen in Ihrem Leben? Dinge, die Sie persönlich kennen, wissen, erlebt haben und jetzt weitergeben. Eigentlich wäre das eine Hausaufgabe, zu der ich nichts weiter sagen sollte, außer denken Sie drüber nach. Ich sage aber trotzdem etwas, in der Apostelgeschichte können Sie dreimal das Zeugnis des Paulus lesen. Einmal, wie er sich bekehrt hat, Apostelgeschichte 9, dann hat er sein Zeugnis dem Volk gegeben, als er da vor der Verhaftung auf einer Treppe stand und ihnen erzählte, wie er so geworden ist. Und dann später nochmal als Gefangener dem König Herodes Agrippa hat er sein Zeugnis erzählt. Da kann man manchmal sehen, wie unterschiedlich das ist, wo er die Schwerpunkte hinlegt und was gemeinsam ist für alle drei. Ja, was könnten Sie sagen? Ich denke einmal die Gewissheit, er lebt. Ja, innere Gewissheit kann ich bezeugen. Ich habe auch Gewissheit des ewigen Lebens. Ich wüsste, wohin ich gehe, wenn ich gehen müsste. Ich gehöre zur Familie Gottes und spüre, wie Gott mich mit anderen Christen verbindet und auch zusammengeführt hat im Laufe der Zeit. Ich könnte etwas über Gebetserhörungen sagen. Das wäre die Frage, über welche Erhörung würden Sie dann sprechen? Wo wirklich deutlich wird, hier hat Gott eingegriffen. Sie könnten etwas sagen über Vergebung, wie Gott in Ihrem Leben aufgeräumt hat und wie Sie bereit sind, allen anderen zu vergeben. Sei es mündlich oder eben nur im Gebet bei Gott. Können etwas über den Lebenssinn sagen, der Ihnen klar geworden ist, und auch vielleicht über die Wirkung, die Gott durch Sie schon auf andere gehabt hat, wo vielleicht ein anderer durch Sie Gott begegnet ist. Ja, also kleine Hausaufgabe, einmal überlegen, was könnten Sie bezeugen von Ihrem Glauben an Jesus? An der Stelle kommt ein kleiner Einschub von mir, verbunden mit einer Warnung. Im 2. Korinther 11, Vers 4 steht, wenn ihr einen anderen Geist empfangt oder empfangen habt, außer dem Heiligen Geist, ertragt ihr es prächtig. Das heißt, es ist möglich, als Christ auch einen anderen Geist zu empfangen. Steht zumindest in meiner Bibel, 2. Korinther 11, Vers 4. Und das ist heute sehr, sehr wichtig, weil heute viele geistesbevollmächtigte Menschen auftreten, die sagen, mit mir kommt der Heilige Geist hier in einen Ort oder in eine Gemeinde oder sogar in ein ganzes Land. Es gab vor 3-4 Jahren mal diesen sogenannten Toronto-Segen, wo von Kanada ausgehend so eine Geistbewegung nach Europa kam. Und da bin ich mal in solch eine Gemeinde gefahren, wo dieser Toronto-Segen angekommen war, um mir das einfach mal anzuschauen, was läuft da ab und wie funktioniert das. Toronto Segen hieß, dass man für Leute beten konnte, damit der Heilige Geist in ihr Leben kommt. Die sind dann als Zeichen, dass das geschehen ist, meistens rückwärts umgefallen, vom Geistesmacht zu Boden gezwungen, konnten dann im Geist lachen und was weiß ich nicht alles erleben. Und genauso war das auch in der Gemeinde, wo ich kam. Da wurde dann für jemand gebetet zu Beginn des Gottesdienstes und er fing dann an zu zittern und wurde immer kleiner, bis er dann auf dem Boden lag. Und dann wurde noch für jemand gebetet und da geschah das genauso. Und ich bin dort eigentlich nur als Beobachter hingefahren, aber ich fing automatisch an, dagegen zu beten. Ja, stellen Sie sich vor, hier im Gottesdienst sitzt jetzt jemand, der gegen bestimmte Dinge betet. Das hatte ich nicht vor, aber ich habe es fast automatisch getan. Als dann wieder hier vorne so 8 Leute standen, die Jesus empfangen sollten oder neue Glaubensgewissheit bekämen und ihnen dann mit Handauflegung über ihn gebetet wurde, da habe ich dann gebetet, positiv und negativ, wie Sie wollen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, das ist doch prächtig, wenn die jetzt wirklich den Heiligen Geist empfangen, fantastisch. Aber lass sie bitte nichts anderes empfangen, außer dem Heiligen Geist. Ja, dann wurde gebetet in der Vollmacht des Herrn. Die 8 oder wie viel das waren, sind alle stehen geblieben, da ist kein einziger zu Boden gegangen, obwohl auch 1, 2 anfingen, leicht mit ihrem Kopf zu wackeln. Da merkte ich einfach, das Gebet hat Wirkung. Später wurden dann die Stühle weggeräumt dort, damit für alle, die es wollten, für sie gebetet würde, damit sie sich nicht verletzen beim Hinfallen. Und dann fiel eine Frau da, nicht mir zu Füßen, sondern vor mir, auf diesen Boden, als für sie gebetet wurde. Und dann fing sie an, im Geist zu lachen, so. Und da sagte ich, Herr Jesus, wäre doch schön, wenn sie aufhören würde zu lachen. Weil ich denke, der Heilige Geist schenkt Freude, aber unter Lachen verstehe ich dann etwas anderes. Da hörte sie auf zu lachen. Der Sprecher, der vorne stand, sagte, als da vielleicht 200 Leute versammelt waren, die standen alle, ja, Stühle waren alle weg, sagte, hier entsteht eine Schneise des Heiligen Geistes. Dann fielen alle Leute in diese Richtung um. Und dann sagte er, und hier entsteht auch eine Schneise des Heiligen Geistes. In dieser Schneise stand ich, da sagte ich, Herr Jesus, hier entsteht keine Schneise des Heiligen Geistes. Und die blieben alle stehen. Ich erwähne das nicht, um mich irgendwo herauszustreichen, darum geht es nicht, sondern um klarzumachen, hier wird mit irgendeiner Geistesmacht gespielt, die mit dem Heiligen Geist aus meiner Sicht nichts zu tun hat. Wer wäre ich, dass ich gegen den Heiligen Geist beten würde? Aber es gibt viele Leute, die einfach wissen, ich verfüge über eine Geistesmacht, die ich durch Handauflegung oder Gebet oder was auch immer übertragen kann. Und dann geschieht im Leben der anderen irgendetwas, sie kriegen die Geistestaufe, es strömt ihnen dann heiß den Rücken runter und sie fühlen sich verändert. Das ist heute sehr, sehr schwierig, so etwas zu unterscheiden, aber es ist wichtig, die Bibel immer wieder zu befragen, ist das, was ich hier sehe, höre, wirklich der Heilige Geist oder nicht? Eines kann man klar sagen, was auch dort theologisch falsch gelehrt wurde, die Geistestaufe ist identisch mit der Wiedergeburt, ja, weil der Heilige Geist eine Person ist. Und wenn jemand schon lehrt, dass die Geistestaufe etwas Zweites ist nach der Wiedergeburt, dann ist das theologisch schon falsch, egal was dann dabei herauskommt. Ja, in diesem Gottesdienst wurde toll gepredigt, klasse, ansprechend, allerdings theologisch auch leicht daneben. Da wurde die Wiedergeburt verglichen mit dem Rohling, wenn eine Münze ausgestanzt wird, ja, wird die erstmal ausgestanzt und später bekommt sie noch eine Prägung. Sie sagten, die Wiedergeburt ist, da wird die Münze ausgestanzt und die Geistestaufe ist dann die Prägung, die draufkommt. So kann man mit schönen, verständlichen Bildern falsche Lehre vermitteln. Ich sage das bewusst, es ist nicht einfach, das zu unterscheiden, aber es ist gut, wachsam zu sein, weil solche Dinge manchmal quer durch alle Kreise und Denominationen gehen. Und es ist gut, den Heiligen Geist zu haben, aber sonst nichts. Ja, als Jesus in den Himmel zurückging und dann den Heiligen Geist sandte, wurde klar, er ist unsterblich. Es gibt ja auch heute unsterblich in Rom. Ich meine, wenn Sie schon bei einer Beerdigung hören, wir werden ihn nie vergessen. Klingt das ja sehr verständlich, aber meistens stimmt es nicht. Oder denken Sie an Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Er hat unsterblich in Rom. Aber ist er unsterblich bei Gott? Denken Sie an eine unsterbliche Bedeutung, wie Kolumbus sie hat, ja, hat Amerika entdeckt. Das kann man nie wieder rückgängig machen, das ist toll. Mancher von uns war schon dort gewesen. Eine unsterbliche Bedeutung, aber Jesus hat eine unsterbliche Wirkung. Er ist nämlich immer noch da und wirkt heute weiter in seiner Gemeinde. Er ist nicht nur durch seinen Ruhm unsterblich oder das, was er mal angefangen hat, sondern er wirkt immer noch. Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, steht Hebräer 13, Vers 8. Ja, er ist zurückgekehrt in den Himmel, in eine Wolke. Das heißt für mich nicht nur nach oben, wo die Wolken sind, sondern die Wolke in der Bibel ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Wenn er also in eine Wolke zurückgekehrt ist, hieß das nicht nur nach oben verschwunden, sondern auch in die Gegenwart Gottes zurückgekehrt. Denken Sie an die Wolke im Alten Testament, die durch die Wüste führte. Denken Sie an den Berg der Verklärung eine Woche vor dem Tod Jesu, wo dann aus der Wolke eine Stimme sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ja, dann gab es hier Männer, die dort standen und die sagten: Was schaut ihr nach oben? Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt verschwinden sehen. Das war damals der bekannteste Bibelvers, soweit ich das gelesen habe, Daniel 7, Vers 13 und 14. Siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer, der einem Menschensohn ähnlich war. Das ist dieser Hinweis auf diesen wiederkommenden Messias. Und er wird dann Macht haben für über alle Völker. Deshalb fragen die ja auch hier: Wirst du denn jetzt das Reich Gottes in Israel wiederherstellen? Ja, wenn du dieser Menschensohn bist, stellst du denn jetzt das Reich her? Und Jesus sagt: Nein, weder Zeit noch Stunde kann ich euch mitteilen, aber diese Engel sagen, er wird so wiederkommen und wird dann auch dieses Reich herstellen. Israel ist ja heute ziemlich brutal, wenn Sie verfolgen, was in den Nachrichten alles geschieht. Wobei ich jetzt nicht irgendeine Seite rechtfertigen möchte, aber Menschenrechte und Achtung vor Menschen spielen auf beiden Seiten wahrscheinlich ziemlich wenig eine Rolle. Während wenn das Reich Gottes hergestellt wird, ist das verbunden mit einer neuen Geistausgießung und dann wird Israel die Rolle eines Priesterdienstes für die ganze Welt übernehmen und es wird ein Reich der Liebe Gottes sein, nicht der Gewalt. Und insofern eine völlige Veränderung. Trotzdem hält Gott an seinem Volk fest, Römer 11, Vers 29, er kann seine Berufung nicht bereuen. Und das finde ich immer eine Ermutigung. Wenn Gott jemand erwählt hat, hält er auch an ihm fest, wie in diesem Volk Israel. Und ich meine, auch in Ihrem Leben als Christ oder in meinem ist nicht alles Gold, was glänzt, oder manches glänzt vielleicht gar nicht. Aber Gott hält an Ihnen oder mir fest, wenn sie wirklich wiedergeboren sind und dazugehören, so wie er an seinem Volk Israel festhält, auch wenn ihr Leben zurzeit Gott, denke ich, ziemlich entehrt. Ja, der Einstieg war die Frage nach einem Gottesbeweis, gibt es nicht, aber Gottes Hinweise gibt es viele. Es gab mal einen berühmten Missionar, David Livingstone, Sie haben sicher von ihm schon gehört, der in Afrika wirkte. Der war, ich meine, für einige Jahre galt er als verschollen. Er war einfach im Busch verschwunden, man wusste nicht, lebt er noch, lebt er nicht mehr. Und da hat sich ein Engländer, ein Herr Stanley, auf den Weg gemacht, ihn zu suchen. Und hat ihn auch nach langer Zeit gefunden und an der Weltöffentlichkeit gesagt, er lebt noch, ist dort und dort, betet weiter für diesen Mann und unterstützt ihn, wobei dieser Herr Stanley aber kein Christ war. Und als er ihn gefunden hatte und einige Tage bei ihm blieb, oder einige Zeit bei ihm blieb, da sagte er sinngemäß: Wenig länger mit diesem David Livingstone und ich hätte Christ werden müssen. Ja, wenn ich noch ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht hätte, hätte ich Christ werden müssen. Nicht, weil er mir dauernd etwas davon erzählte, er sagte gar nichts davon, durch die Art, wie er lebte. Er ist leider nicht länger geblieben, insofern ist er nicht Christ geworden, aber fand ich interessant, er sagte: Wenig länger und ich hätte Christ werden müssen. Einfach durch sein Zeugnis. Ja, ich denke, es ist wichtig, um Zeugendienst zu beten, dass wir persönlich Gelegenheit bekommen, etwas weiterzugeben oder auch für andere, dass sie Gelegenheit haben, sei es spontan oder organisiert. Das muss ja nicht nur spontan sein, es kann auch geplant sein und dass Gott andere erreicht. Ich denke an eine Einladung in unsere Nachbarschaft einmal, als wir vor vielen Jahren da neu in das Haus einzogen. Der lud uns eine Nachbarin ein, sagten, den neuen Pfarrer mit seiner Frau wollen wir mal kennenlernen. Und da hatte ich gebetet, dass Gott doch eine Gelegenheit zum Zeugnis gibt für ihn. Das Gespräch war sehr lebhaft und drehte sich um lauter Themen. aber nicht um Gott. Und dann fragte diese Nachbarin, sagen Sie, warum sind Sie Pfarrer geworden? Das war das Stichwort, jetzt hatte ich 10 Minuten Zeit, konnte erzählen, was mich bewegt hat, wie ich Jesus kennengelernt habe. Und dann war das Thema wieder vorbei und ging um alles andere. Aber es war ein, in dem Fall würde ich sagen, erbetetes Zeugnis. Ja, ich weiß nicht, wer von Ihnen schon das Vorrecht hatte, einem anderen Menschen den Weg zu Jesus zu weisen, ihn zu begleiten. Vielleicht nur wenige unter uns, aber mich tröstet immer ein Beispiel von den Autos. So ein Mittelklassewagen hat ungefähr mindestens 10.000 Einzelteile, ja, von Unterlegscheibe, Kabelschuh bis hin zu, was weiß ich, Zylinder. Und es gibt viele, die nur bei der Produktion wenige Teile einbauen, vielleicht nur ganz kleine, aber nur einen, der am Ende dieses Auto vom Band fährt, sozusagen das Vorrecht hat, dieses ganze Teil jetzt in Betrieb zu nehmen. Und vielleicht ist Ihr Zeugnis für Jesus, besteht nur aus ein paar dieser vielen Teile und ein anderer kann dann dieses Fahrzeug vom Band fahren. Ich hatte einmal das Vorrecht, eine halbe, das heißt eigentlich später eine ganze Familie zum Glauben an Jesus zu führen, aber das lag nicht an mir, sondern als ich das dann hörte, gab es da eine Tante im Hintergrund, die schon Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte lang für diese Familie gebetet hatte. Und da war mir völlig klar, das war eigentlich nur der Aufhänger, aber der Hintergrund sitzt wo ganz anders. Ja, gibt es Beweise für Gott? Ich denke, es gibt viele Hinweise. Und es wäre schön, wenn ihr oder mein Leben ein Hinweis für ihn ist, wenn wir auch darum beten, dass das vermehrt geschieht. Es waren eigentlich inhaltlich 2 Punkte hier. Einmal die Frage, was hat der Heilige Geist in ihr Leben alles hineingebracht? Es wäre schön, wenn Sie da in aller Ruhe nochmal drüber nachdenken. Und die zweite Frage, welches könnten Sie als Inhalt eines Zeugnisses für Jesus einem anderen weitergeben? Ich meine jetzt mal mit Worten, man kann ja auch durch sein Wesen etwas weitergeben. Wenn Sie über beide Fragen einmal nachdenken und wir gemeinsam beten, dass Gott uns zu einem positiven Zeugnis und Einsatz führt. Hab Dank, lieber Vater, für den Heiligen Geist, den du durch Jesus in die Herzen der Menschen gesandt hast, auch hier unter uns, die zu dir gehören. Schenke du Gelegenheit, Bereitschaft zu einem Zeugnis zu sein, zu werden, zu geben. Und hab Dank, dass du führst. Wir danken dir auch für die Menschen, die du für uns eingesetzt hast, damit wir durch sie dich kennengelernt haben. Darüber loben wir dich und geben dir die Ehre. Amen.